Die Lady vom grünen Tal war die Schwester ihrer Mutter. »Lady Lyser«, fragte sie, »ist sie tot?« beendete der sommersprossige Junge mit dem Kopf voller Kurtisanen den Satz für sie.
»Ei, ermordet von ihrem eigenen Sänger!«
»Oh, das bedeutet mir nichts. Cat von den Kanälen hat nie eine Tante gehabt. Nie.« Cat nahm den Karren und schob ihn holpernd über das Pflaster von der Messingaffe fort.
»Austern! Klaffmuscheln, Herzmuscheln!« rief sie. »Austern! Klaffmuscheln, Herzmuscheln!«
Die meisten Klaffmuscheln verkaufte sie an die Lastträger, welche die große Weinkogge vom Arbor entluden, die restlichen an Männer, die eine im Sturm arg beschädigte myrische Handelsgaleere reparierten. Weiter unten am Hafen traf sie auf Taganaro, der mit dem Rücken an einem Pfahl saß, gleich neben Kasso, dem König der Seehunde. Er kaufte ihr einige Miesmuscheln ab, und Kasso bellte und ließ sich die Flosse schütteln.
»Komm doch, arbeite für mich, Cat«, drängte Taganaro, während er die Muscheln aus den Schalen saugte.
Er suchte bereits nach einem neuen Partner, seit die betrunkene Tochter dem kleinen Narbo das Messer durch die Hand gebohrt hatte.
»Ich gebe dir mehr als Brusco, und du würdest nicht mehr nach Fisch stinken.«
»Kasso mag es, wie ich rieche«,
erwiderte sie. Der König der Seehunde bellte, als wolle er ihr zustimmen.
»Ist Nabos Hand noch nicht besser geworden?«
»Drei Finger kann er nicht mehr biegen«, beschwerte sich Taganaro zwischen zwei Muscheln. »Was ist ein Beutelschneider schon, wenn er die Finger nicht benutzen kann? Nabo hat sich seine Opfer stets gut ausgesucht, nur seine Huren nicht.«
»Das sagt Mary auch.«
Cat war traurig. Sie mochte den kleinen Narbo, auch wenn er ein Dieb war.
»Was macht er jetzt?«
»Rudern«, sagt er. »Dafür genügen zwei Finger, glaubt er. Und der Seelord sucht immer nach Ruderern. Ich habe zu ihm gesagt, nein, Narbo, das Meer ist kälter als eine Jungfrau und grausamer als eine Hure. Schlag dir lieber die Hand ab und geh betteln.«
»Kasso weiß, wie recht ich habe, oder, Kasso?«
Der Seehund bellte und Cat musste grinsen. Sie warf ihm noch eine Herzmuschel zu, ehe sie sich wieder auf den Weg machte. Der Tag war fast um, als Cat den Hafen der Glückseligkeit erreichte, direkt gegenüber dem Anleger, wo das Mimenschiff lag. Einige der Schauspieler saßen auf dem Hulk, der als Bühne diente, reichten einen Schlauch mit Wein herum und kamen, als sie den Karren sahen, zu Cat, um sich Austern zu kaufen. Sie erkundigte sich, wie es mit den sieben betrunkenen Ruderern lief. Der düstere Joss schüttelte den Kopf.
»Quenz hat Alaco mit Sloe im Bett erwischt, und die beiden sind mit Mimenschwertern aufeinander losgegangen. Dann haben sie uns beide verlassen. Heute Abend werden wir wohl nur fünf betrunkene Ruderer sein, fürchte ich.«
»Wir sollten uns anstrengen, damit wir durch Trunkenheit wettmachen, was uns an Ruderern fehlt«, meinte Momello. »Ich jedenfalls würde diese Aufgabe sicherlich bewältigen.«
»Der kleine Narbo wird Ruderer werden«, erzählte Cat ihnen.
»Wenn ihr ihn holt, werdet ihr schon sechs.«
»Du solltest dich lieber bei Mary blicken lassen«, riet ihr Joss. »Du weißt ja, wie sauer sie werden kann, wenn sie ihre Austern nicht bekommt.«
Als Cat jedoch in das Bordell schlich, fand sie Mary mit geschlossenen Augen im Schankraum sitzend, wie sie Darion lauschte, der auf seiner Waldharfe spielte. Üna war ebenfalls dabei und flocht Lana das goldene Haar zu Zöpfen.
Wieder so ein dummes Liebeslied.
Lana bat den Sänger immer, ihre dummen Liebeslieder zu singen. Sie war die jüngste Hure, erst 14. Mary verlangte für sie dreimal so viel wie für andere Mädchen, wie Cat wusste. Es machte sie wütend, Darion so unverfroren sitzen zu sehen, wie er Lana schöne Augen machte und seine Finger über die Saiten seiner Harfe tanzen ließ. Die Huren nannten ihn den schwarzen Sänger, doch inzwischen war kaum noch etwas schwarz an ihm. Mit den Münzen, die ihm seine Singerei einbrachte, hatte sich die Krähe in einen Pfau verwandelt. Heute trug er einen purpurfarbenen Plüschmantel, der mit Fee gesäumt war, einen weiß und lila gestreiftes Seidengewand und die bunte Bunthose eines Bravos. Doch besaß er auch einen Seidenmantel und einen aus weinrotem Samt, der mit golddurchwirktem Stoff gefasst war. Schwarz waren an ihm nur noch die Stiefel. Cat hatte mitgehört, wie Alana erzählte, den Rest habe er in einen Kanal geworfen.
»Ich »Bin mit der Dunkelheit fertig«,
hatte er verkündet.
»Er ist ein Mann der Nachtwache«,
dachte sie, und er sang von einer dummen Dame, die sich von einem dummen Turm stürzte, weil ihr dummer Prinz tot war.
»Diese Lady hätte hingehen und den Mörder ihres Prinzen umbringen sollen. Und der Sänger sollte auf der Mauer sein.«
Als Darion zum ersten Mal im Hafen der Glückseligkeit aufgetaucht war, hätte Cat ihn beinahe gefragt, ob er sie mit nach Eastwatch nehmen würde, bis sie hörte, wie er zu Bettany sagte, er würde niemals mehr dorthin zurückkehren.
»Harte Betten, gesalzener Stockfisch und endlose Wachen, so ist es auf der Mauer«, hatte er gesagt. »Außerdem gibt es dort niemanden, der auch nur halb so schön wäre wie du. Wie könnte ich dich je verlassen?«
Das Gleiche hatte er auch Lanne erzählt, das hatte Cat belauscht, und auch einer der Huren in der Katzenherberge und ebenso der Nachtigall in der Nacht, als er im Haus der sieben Laternen gespielt hatte.
»Ach, wäre ich nur dabei gewesen, als der Fette ihn geschlagen hat.«
Darüber amüsierten sich Marys Huren immer noch. Hühner sagte, der fette Junge sei rot wie eine rote Beete geworden, wann immer sie ihn berührte, aber als der Ärger anfing, habe Mary ihn hinausgezerrt und in den Kanal geworfen. Cat dachte über den fetten Jungen nach und erinnerte sich gerade daran, wie sie ihn vor Terror und Orbelo gerettet hatte. Da tauchte das Seemannsweib neben ihr auf.
»Er singt ein hübsches Lied«,
murmelte sie leise in der gemeinen Zunge von Westeros.
»Die Götter müssen ihn lieben, dass sie ihm eine solche Stimme geschenkt haben. Und sein Gesicht ist auch hübsch.« »Er hat ein hübsches Gesicht und ein böses Herz«,
dachte Arya, aber sie sagte es nicht. Darion hatte das Seemannsweib einmal geheiratet, denn sie ließ nur Männer zu sich ins Bett, die sich mit ihr vermählten. Im Hafen der Glückseligkeit fanden jede Nacht drei oder vier Hochzeiten statt. Häufig führte der fröhliche rote Priester